Kapitel 13 – Die Menschwerdung Jesu und seine frühen Lebensjahre. Die Menschwerdung Jesu – ein unergründliches Geheimnis. Denkt man über die Menschwerdung Christi nach, steht man vor einem tiefgründigen Geheimnis, das der menschlichen Denkweise unverständlich ist. Je länger wir uns damit beschäftigen, desto erstaunlicher erscheint es uns. Wie groß ist der Unterschied zwischen dem hilflosen Baby im Stall von Bethlehem und dem göttlichen Christus? Wie können wir diese Kluft zwischen dem allmächtigen Gott und dem hilflosen Kind überbrücken? Aber es war der Schöpfer von Welten, der die Vollkommenheit der Gottheit verkörperte, der da als hilfloses Kind in der Krippe lag. Er war viel mehr als die Engel, dem Vater gleich an Würde und Herrlichkeit, und trug trotzdem jetzt das Kleid der Menschlichkeit. Göttlichkeit und Menschlichkeit wurden auf geheimnisvolle Weise miteinander verbunden, und Gott und Mensch wurden eins. In dieser Vereinigung ist die Hoffnung der gefallenen Menschheit begründet. Das ganze Universum sah zu. Das erste Kommen Jesu in diese Welt war ein großes Ereignis, nicht nur für diese Welt, sondern für alle Welten des Universums Gottes. Die himmlischen Wesen wurden Zeugen, wie er unsere Natur auf sich nahm, um versucht zu werden wie wir. Die Menschen stellten sich zwar vor, wie Gott sein könnte oder sein müsste, aber mit der Wirklichkeit hatte das meist wenig zu tun. Deshalb entschloss sich Gott, seinen Sohn auf diese Erde zu senden, damit die Menschen begriffen, wie Gott tatsächlich ist. Liebevoll und mitfühlend. Diese Selbstoffenbarung war aber nicht nur für die Bewohner der Erde bestimmt, sondern galt allen Geschöpfen im weiten Universum. Jesus von Nazareth 11. Warum Christus Mensch wurde? Satan hatte vor den himmlischen Engeln stolz damit geprahlt, dass Christus bei seinem Erscheinen auf der Erde die menschliche Natur annehmen würde und folglich dann schwächer sei als er, so dass er ihn leicht überwinden könne. Er gab damit an, dass Adam und Eva im Garten Eden seinen Verführungskünsten nicht widerstehen konnten, als er sie in ihrer Esslust versuchte. Der eingeborene Sohn Gottes kam als Mensch auf diese Erde, um zu beweisen, dass der Mensch in der Lage wäre, die Gebote Gottes zu halten. Satan, der gefallene Engel, hatte behauptet, dass nach Adams Ungehorsam kein Mensch mehr die Gebote Gottes halten könne. Satan behauptete, dass es für die Menschen unmöglich sei, die Gebote Gottes zu halten. Um zu beweisen, dass diese Behauptung falsch war, verließ Christus seine hohe Position, nahm die menschliche Natur an und kam auf die Erde, reihte sich in der Spitze der gefallenen Menschheit ein und zeigte, dass es möglich ist, den Versuchungen Satans zu widerstehen. Christi menschliche Natur. Christus wurde als wahrer Mensch geschaffen, er verfügte nicht einmal mehr über die Macht, die Engel besaßen. Er war ein Mensch genau wie wir. In seiner menschlichen Schwachheit musste sich Christus mit Versuchungen auseinandersetzen, die angemessen gewesen wären für jemanden, der über die Kraft verfügte, die Gott den Engeln gegeben hatte. Die Geschichte von Bethlehem ist ein unerschöpfliches Thema. In ihm verborgen liegt die Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wir staunen über das Opfer des Heilands, der den Himmelsthron mit der Krippe und die Gesellschaft der anbetenden Engel mit jener der Tiere im Stall vertauschte. Tief beschämt stehen vor ihm der Stolz und der Eigendünkel der Menschen. Die armselige Geburt des Heilands war erst der Anfang seiner außerordentlichen Erniedrigung. Hätte der Sohn Gottes Menschengestalt angenommen, als Adam noch unschuldig im Paradies lebte, dann schon wäre solche Tat eine geradezu unbegreifliche Herablassung gewesen. Nun aber kam Jesus auf die Erde, nachdem das Menschengeschlecht bereits durch 4 Jahrtausende im Dienst der Sünde geschwächt worden war. Und dennoch nahm er wie jeder andere die Folgen auf sich, die das unerbittliche Gesetz der Vererbung zeitigte. Das Erleben seiner irdischen Vorfahren lehrt uns, worin diese Folgen bestanden. Mit einem solchen Erbteil belastet, teilte er unsere Nöte und Versuchungen und gab uns das Beispiel eines sündlosen Lebens. Christus war Gott, und als solcher konnte er nicht versucht werden, außer in seiner Treue dem Himmel gegenüber, und das war für ihn keine Versuchung. Als er sich aber demütigte, um die menschliche Natur anzunehmen, wurde er versuchbar. Er hat sich nicht etwa für die überirdische Natur der Engel entschieden, sondern ist Mensch geworden, total identisch mit unserem Wesen, abgesehen von der ererbten Neigung zur Sünde. Er hatte einen menschlichen Körper, und er dachte und fühlte wie ein Mensch. Er hatte alle die besonderen Eigenschaften, die die Menschen von anderen Lebewesen unterscheiden, und bestand wie wir aus Knochen, Gehirn und Muskeln. Er war ein Mensch aus Fleisch und Blut wie wir und war ebenso betroffen von den Schwachheiten der menschlichen Natur. Seine Lebensumstände waren so, dass er sich mit den unangenehmen Seiten des Menschseins auseinandersetzen musste. Er wurde nicht in Reichtum und Wohlergehen hineingeboren, sondern erlebte Armut, Bedürftigkeit und Demütigung. Er atmete genau die gleiche Luft, die wir Menschen atmen müssen. Er ging über diese Erde als wahrer Mensch. Er hatte Verstand, Gewissen, Erinnerungsvermögen, Willen und Gefühle eines Menschen, und das alles war vereint mit seiner göttlichen Natur. War auch die Wolke der Herrlichkeit vom Heiligtum gewichen, so verhüllte sich doch jetzt in dem Kind von Bethlehem die Herrlichkeit, vor der sich die Engel beugten. Dieses sich seiner noch gar nicht bewusste Kind war nichts anderes als der verheißene Same, auf den schon der erste Altar an der Pforte des Paradieses hinwies. Die Ankündigung Jesu. Vor seiner Geburt hatte der Engel zu Maria gesagt, der wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird ein König sein über das Haus Jakob ewiglich. Diese Worte hatte Maria in ihrem Herzen hin und her bewegt, doch während sie daran glaubte, dass ihr Kind der Messias Israels sein sollte, blieb ihr seine Sendung unverständlich. Engel begleiteten die müden Wanderer Josef und Maria, die auf dem Weg waren in die Stadt Davids, um sich wegen des Steuererlasses des Kaisers Augustus schätzen zu lassen. Die Vorsehung Gottes hatte Maria und Josef auf diesen Weg geschickt, denn es war vorhergesagt, dass Christus in dieser Stadt geboren werden sollte. Sie suchten nach einem Übernachtungsplatz in der Herberge, wurden jedoch abgewiesen, weil sie überfüllt war. Die Reichen und Vornehmen waren dort aufgenommen worden und es wurde ihnen Wohnraum und Erfrischung geboten, während diese müden Wanderer aufgefordert wurden, in einem einfachen Gebäude, in dem Tiere ihren Unterschlupf hatten, zu übernachten. Vor Christi Geburt. Im Himmel war man sich bewusst, dass jetzt die Zeit für Jesu Advent in die Welt gekommen war, und die Engel verließen die Herrlichkeit des Himmels, um auf Erden Zeugen des Empfangs dessen zu werden, der kam, um zu segnen und zu erretten. Sie kannten seine Herrlichkeit im Himmel und erwarteten, dass er mit der Ehre empfangen würde, die seinem Wesen, seiner Würde und seiner Aufgabe entsprach. Als die Engel sich der Erde näherten, wandten sie sich zuerst dem Volk zu, das Gott vor allen anderen Völkern als sein besonderes Eigentum auserwählt hatte. Sie fanden aber kein besonderes Interesse, kein ungeduldiges Warten und auch kein Ausschauhalten nach den Zeichen seiner Ankunft, damit sie vorrangig vor allen anderen den Erlöser empfangen könnten. Ein Engel besuchte die Erde, um zu sehen, wer vorbereitet war, Jesus willkommen zu heißen. Aber er konnte kein Zeichen der Erwartung erkennen. Er hörte weder Lob noch Jubel darüber, dass die Zeit der Ankunft des Messias da war. Der Engel schwebte eine Zeit lang über der auserwählten Stadt und dem Tempel, wo Jahrhunderte hindurch die göttliche Gegenwart offenbar geworden war. Doch auch hier herrschte dieselbe Gleichgültigkeit. Erstaunt wollte der himmlische Bote mit der schmählichen Kunde wieder gen Himmel zurückkehren, als er einige Hirten entdeckte, die ihre Herden nachts bewachten und, zum sternbesäten Himmel aufblickend, über die Weissagung von einem Messias, der auf Erden erscheinen sollte, nachdachten und sich nach der Ankunft des Welterlösers sehnten. Hier waren Menschen, die sich auf den Empfang der himmlischen Botschaft vorbereitet hatten. Und plötzlich erschien der Engel des Herrn und verkündigte die frohe Botschaft. Himmlische Herrlichkeit überflutete die ganze Ebene, eine große Schar Engel wurde sichtbar, und als ob die Freude zu groß wäre, um nur von einem himmlischen Boten offenbart zu werden, hob ein stimmgewaltiger Chor den Gesang an, den einst alle Erlösten singen werden: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Der Engel ging an der Prophetenschule und an den Königspalästen vorbei. Er erschien den einfachen Hirten, die auf der Ebene von Bethlehem nachts ihre Schafe hüteten. Zuerst erschien nur ein Engel, der ausgestattet war mit dem Glanz des Himmels, und die Hirten waren so überrascht und erschrocken, dass sie den himmlischen Boten nur mit äußerstem Erstaunen anstarren konnten. Der Engel des Herrn trat zu ihnen und sagte: Fürchtet euch nicht, denn ich bringe euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Sobald sich die Hirten an die Anwesenheit des einen Engels gewöhnt hatten, wurde plötzlich die ganze Ebene hell erleuchtet mit der Herrlichkeit tausender von Engeln. Der Engel, der zuerst da war, besänftigte jedoch die Befürchtungen der Hirten, bevor er ihnen die Augen öffnete und sie den himmlischen Chor sehen konnten, der Gott lobte und sang: Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Die Hirten sind erfüllt von dieser frohen Botschaft, und als der helle Glanz langsam vergeht und die Engel in den Himmel zurückgekehrt sind, beeilen sie sich, nach dem Kind zu suchen. Sie finden den Heiland als Kind, wie es ihnen die himmlischen Boten verkündigt hatten, in einer engen Krippe liegend, in einem Stall. Satan sah die Ebene von Bethlehem hell erleuchtet mit der Herrlichkeit der himmlischen Engel. Er hörte ihren Gesang: Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede auf Erden, und den Menschen ein Wohlgefallen. Der Herrscher der Finsternis sah die erstaunten Hirten, die von Angst erfüllt waren, als sie den Glanz des Lichtes auf der Ebene sahen. Sie zitterten vor dem Schauspiel, das ihre ganzen Sinne gefangen nahm, und auch der Herr der rebellischen Engel zitterte, als der Engel den Hirten sagte: Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr, in der Stadt Davids. Der Gesang der Engel, durch den die Ankunft des Erlösers für diese gefallene Welt angekündigt wurde, und die Freude über dieses wunderbare Ereignis war für Satan keine frohe Botschaft. Dunkle Vorahnungen überfielen ihn, wenn er daran dachte, welche Auswirkungen dieser Advent für diese Welt, für sein Reich haben würde. Die Magier. Nicht nur auf den Höhen Judäas, nicht allein unter den einfachen Hirten fanden die Engelmenschen, die die Ankunft des Messias erwarteten. Im Heidenlande waren ebenfalls etliche, die seiner harrten. Es waren weise, reiche und edle Männer, Philosophen des Ostens. Naturforscher und Weise hatten Gott in seiner Schöpfung erkannt. Aus den hebräischen Schriften hatten sie von dem Stern erfahren, der aus Jakob aufgehen sollte, und mit begierigem Verlangen warteten sie auf sein Erscheinen, der nicht nur der Trost Israels, sondern auch ein Licht zu erleuchten die Heiden, das Heil bis an das Ende der Erde sein sollte. Die weisen Männer hatten die Prophezeiungen studiert und wussten, dass die Zeit für Christi Geburt gekommen war. Sie warteten gespannt auf die Vorzeichen dieses großen Ereignisses, damit sie unter den Ersten sein konnten, die diesen himmlischen König, der als Kind geboren werden sollte, gebührend empfangen und anbeten würden. Diese weisen Männer hatten das Lichtphänomen am Himmel gesehen, das die Engel umgab, die den Hirten Israels die Ankunft Jesu verkündigt hatten. Und nachdem die Engelsboten in den Himmel zurückgekehrt waren, erschien ein heller Stern am Himmel. Diese ungewöhnliche Erscheinung eines großen Sterns, den sie vorher nie gesehen hatten, zog ihre Aufmerksamkeit auf sich, und der Geist Gottes veranlasste sie, den himmlischen Gast in einer gefallenen Welt zu suchen. In jener Nacht, da die Herrlichkeit Gottes die Höhen von Bethlehem überflutete, sahen die Weisen ein geheimnisvolles Licht am Himmel. Als es verblasste, erschien ein leuchtender Stern und blieb am Himmelsgewölbe stehen. Es war weder ein Fixstern noch ein Planet. Deshalb erweckte diese Erscheinung die größte Aufmerksamkeit. Davon, dass jener Stern eine weit entfernte Gruppe strahlender Engel war, konnten die Weisen natürlich nichts wissen. Doch sie gewannen den Eindruck, dass dieser Stern von besonderer Wichtigkeit für sie sei. Sie befragten daraufhin Priester und Philosophen und durchforschten auch selbst die alten Schriften. Dabei fanden sie die Weissagung Bileams: Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Konnte nicht dieser fremdartige Stern als Vorbote des Verheißenen gesandt sein? Sie, die das Licht der Wahrheit vom Himmel schon freudig begrüßt hatten, erhielten es nun in noch größerem Maße und wurden durch Träume angewiesen, den neugeborenen Fürsten zu suchen. Engel Gottes in der Erscheinungsform eines Sterns führten die Weisen bei ihrer Suche nach Jesus. Sie brachten Geschenke und Opfergaben, Weihrauch und Myrrhe, um dem königlichen Kind, das prophetisch vorausgesagt war, Ehre zu erweisen. Sie folgten den strahlenden Gottesboten ohne zu zögern und mit großer Freude. Die weisen Männer folgten dem Stern, wohin er sie führte, aber als sie sich der Stadt Jerusalem näherten, war er in der Dunkelheit verschwunden und führte sie nicht mehr weiter. Sie überlegten sich, dass die Juden in Jerusalem von diesem wichtigen Ereignis der Geburt des Messias wissen müssten, und so zogen sie in der Umgebung der Stadt Erkundigungen ein. Sie sprachen offen über ihr Anliegen. Sie sagten, dass sie auf der Suche seien nach dem neugeborenen König der Juden, weil sie im Osten seinen Stern gesehen hätten, und nun seien sie gekommen, um ihn anzubeten. Die Ankunft der Weisen wurde in Jerusalem schnell bekannt. Ihre ungewöhnliche Botschaft brachte viel Aufregung unter das Volk, die bis in den Palast des Königs Herodes drang. Der listige Edomiter erschrak schon bei der bloßen Erwähnung eines möglichen Nebenbuhlers. Herodes hatte die Priester in Verdacht, dass sie mit den Fremdlingen gemeinsame Sache machten, um einen Volksaufstand heraufzubeschwören und ihn zu entthronen. Zwar verbarg er sein Misstrauen, doch er beschloss, sie bei der Ausführung ihrer Pläne zu überlisten. Er ließ die hohen Priester und Schriftgelehrten zu sich rufen und erkundigte sich bei ihnen, was ihre heiligen Bücher über den Ort lehrten, wo der Messias geboren werden sollte. Diese Erkundigungen des Thronräubers, noch dazu durch die Fremden angeregt, verletzten den Stolz der jüdischen Lehrer. Die offenkundige Gleichgültigkeit wieder, mit der sie sich an die Durchsicht der prophetischen Schriften begaben, erregte die Eifersucht des Herrschers, glaubte er doch, sie suchten nur zu verbergen, was sie von dieser Sache wussten. Mit einer Bestimmtheit, über die sie sich nicht hinwegzusetzen wagten, befahl er ihnen deshalb, genaue Nachforschungen anzustellen und ihm den Geburtsort des von ihnen erwarteten Königs zu nennen. Sie sagten ihm, zu Bethlehem im jüdischen Lande. Denn also steht geschrieben durch den Propheten. Die Priester und Ältesten von Jerusalem waren nicht so unwissend hinsichtlich der Geburt Christi, wie sie vorgaben. Die Nachricht von dem Besuch der Engel bei den Hirten war auch nach Jerusalem gelangt, nur hatten sie die Rabbiner nicht beachtet. So mussten, obwohl sie selber hätten Jesus finden und die Magier nach seinem Geburtsort bringen können, erst die Weisen kommen und sie auf die Geburt des Messias aufmerksam machen. Sie sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Auch brachten es diese gebildeten Lehrer nicht fertig, von denen Belehrungen anzunehmen, die sie Heiden nannten. Es war nach ihrer Meinung nicht möglich, dass Gott sie übergangen hätte, um sich dafür unwissenden Hirten und unbeschnittenen Heiden zu offenbaren. So beschlossen sie, diese Nachrichten, die den König Herodes und ganz Jerusalem in Aufregung versetzt hatten, mit Verachtung zu strafen. Sie wollten sich nicht einmal nach Bethlehem begeben, um festzustellen, wie sich die Dinge verhielten. Einsam verließen die Weisen Jerusalem. Als sie aber im Dunkel des Abends die Tore Jerusalems hinter sich ließen, da sahen sie zu ihrer großen Freude wieder den Stern, der sie nach Bethlehem führte. Sie hatten nicht wie die Hirten einen Hinweis erhalten, unter welch ärmlichen Verhältnissen sie Jesus finden würden. In Bethlehem fanden sie keine Wache, um den neugeborenen König zu schützen, und niemand von den weltlichen Fürsten bildete seinen Hofstaat. Jesus lag in eine Krippe gebettet. Seine Eltern, ungebildete Landleute, waren seine einzigen Hüter. Sie aber gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an. Auch unter der unscheinbaren Hülle erkannten sie die Gottheit Jesu. Nachdem die weisen Männer ihr Ziel erreicht hatten, beabsichtigten sie, zu Herodes zurückzukehren, um ihm die frohe Botschaft vom Erfolg ihrer Reise mitzuteilen. Aber Gott sandte in der Nacht seinen Engel zu ihnen, der sie auf einen anderen Weg lenkte. In einer Traumvision wurde ihnen klar gezeigt, dass sie nicht mehr zu Herodes gehen sollten. Sie gehorchten dem himmlischen Boten und zogen auf einem anderen Weg nach Hause. In der gleichen Weise wurde Josef aufgefordert, mit Maria und dem Kinde nach Ägypten zu fliehen. Bleibe all da, bis ich dir's sage, denn Herodes geht damit um, dass er das Kindlein suche, es umzubringen. Josef gehorchte ohne Zögern, trat aber der größeren Sicherheit wegen die Reise erst in der Nacht an. Herodes wartete inzwischen in Jerusalem ungeduldig auf die Rückkehr der Weisen. Als die Zeit verstrich, ohne dass sie erschienen, wurde sein Argwohn aufs Neue wach. Sofort sandte Herodes Kriegsknechte nach Bethlehem mit dem Befehl, alle Kinder im Alter von 2 Jahren und darunter zu töten. Aber es war eine höhere Macht am Werk gegen den Fürsten der Finsternis. Engel Gottes durchkreuzten seine Pläne und beschützten das Kind, das der Erlöser war. Josef, der immer noch in Ägypten weilte, erhielt jetzt von einem Engel Gottes die Aufforderung, nach Israel zurückzukehren. Als er aber erfuhr, dass Archelaus an seines Vaters statt über Judäa regierte, fürchtete er, dass nun der Sohn die Absichten des Vaters gegen Christus ausführen könnte. Abermals erhielt Josef einen Zufluchtsort angewiesen. Er kehrte nach Nazareth zurück, seinem früheren Wohnsitz, wo Jesus 30 Jahre seines Lebens zubringen sollte. Deshalb beauftragte er, Gott, Engel damit, Jesus zu geleiten und zu schützen, bis er seine Aufgabe auf Erden vollbracht hätte und durch die Hände derer, die zu retten er gekommen war, sterben würde. Die stillen Jahre. Von früher Jugend an führte Christus hier ein arbeitsreiches Leben. Die meiste Zeit seiner frühen Jahre verbrachte er mit geduldiger Arbeit in der Zimmererwerkstatt in Nazareth. In der Kleidung eines einfachen Handwerkers ging der Herr des Lebens durch die Straßen des kleinen Dorfes und erledigte seine Arbeit. Dienende Engel waren immer bei ihm, während er Seite an Seite mit Bauern und Arbeitern sein Leben verbrachte, unerkannt und ohne besondere Verehrung. Schon während seiner, Christi, Kindheit und Jugend zeigte sich der vollkommene Charakter, der in seinem späteren Leben sichtbar wurde. Er nahm zu an Weisheit und Verstand. Als er an den Opferritualen teilnahm, lehrte ihn der Heilige Geist, dass er es war, der für die Errettung dieser Welt geopfert würde. Er wuchs in einer behüteten Umgebung auf, nicht in einer lauten Großstadt, in der Wettbewerbsdenken und das alltägliche Chaos vorherrschen, sondern in einer friedlichen Landschaft aus Tälern und Hügeln. Von seiner frühesten Kindheit an wurde er von himmlischen Engeln behütet, und doch war sein ganzes Leben ein immerwährender Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Satanische Mächte verbündeten sich mit menschlichen Helfern, um ihm sein Leben durch Versuchungen und Prüfungen zu erschweren. Durch diese übernatürlichen Mächte wurden seine Worte, die Leben und Erlösung bedeuteten für alle, die sie annehmen und sich danach richten wollten, verdreht und missdeutet. Jesus heiligte den demütigenden Weg des menschlichen Lebens durch sein Beispiel. 30 Jahre lang wohnte er in Nazareth. Er führte ein ordentliches, arbeitsames Leben. Er, der Herr des Himmels, ging in einfacher Arbeiterkleidung durch die Straßen und wanderte bergauf und bergab, um überall seine Arbeit zu erledigen. Es wurden keine Engel geschickt, um ihm auf wundersame Weise die Arbeit zu erleichtern. Und doch war es so, dass er, als er seine alltägliche Arbeit tat, um zum Unterhalt seiner Familie beizutragen, bereits über die gleiche Macht verfügte, die es ihm möglich machte, an den Ufern des Sees Genezareth, durch ein Wunder 5000 hungrige Menschen zu sättigen.